enttäuschte Erwartungen. Ja? Das ist live, das kann passieren. Wir springen mitten rein. Wir bewegen uns ja immer mehr auf Ostern zu und es verdichtet sich da ja auch so eine Erwartungshaltung. Und ich lese euch den Predigttext aus Johannes 12, ab Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die auf das Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, dann nahmen sie Palmzweige und sie gingen hinaus ihm entgegen und sie schrien: Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und er setzte sich darauf. Wie geschrieben steht in Sacharja: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt reitend auf einem jungen Esel. Das verstanden seine Jünger zuerst noch nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Jesus zieht in Jerusalem ein. Nach so einer langen Zeit kommt er jetzt ins Zentrum der damaligen jüdischen Welt. Und die Menge, die feiert ihn als König. Die Menge, ja, das ist so eine dubiose Menge. Und nur ein paar Kapitel weiter heißt es dann, dass es die Menge ist, die ruft, kreuzigt ihn. Und die sagt, ja, gib diesen Barabbas frei. Und es muss jetzt nicht dieselbe Menge sein. Da waren eine Menge Leute. Aber es kann gewisse Überschneidungen geben. Es ist jetzt eigentlich überhaupt nicht überraschend, dass Jesus jetzt nach Jerusalem einzieht. Das hat sich so angebahnt. Der hat sich ja irgendwie nach oben gearbeitet. Und jetzt muss er auch zeigen, was er ist. So ein gehypter Shootingstar? Ein Influencer? Eine Eintagsfliege? Oder hat er das Zeug, langfristig etwas zu verändern? Kann er die Versprechen halten, die er gemacht hat? Kann ich mir das Mikro schnappen?
Und ordentlich Vorschusslorbeeren bekommen hat er ja schon mal. Die Menschen sind ja begeistert von ihm. Und sie sind begeistert von Gott. Und sie sind begeistert von dem, was Gott durch ihn tut. Und sie sind begeistert von dem, was werden könnte. Da ist eine Hoffnung da. Und da ist eine Vorstellung da, wie die Dinge werden könnten. Und die ist nicht klein. Ja, das ist wie der Nachtischlöffel. Das ist ja kein blöder kleiner Löffel. Der spricht von einem großen Nachtisch, der dann noch kommen wird. Und diese Menge ist es, die ihm an diesem Morgen begeistert entgegenjubelt. Falscher Lobpreis? Ich glaube nicht. Der Lobpreis ist echt und er gebührt Gott. Und die Menge spricht etwas Wahres aus. Ist dieser Lobpreis richtig motiviert? Ja, das ist ja die klassische Frage, die wir an diese Stelle stellen. Nee, vermutlich nicht. Zumindest ist er nicht so ganz koscher. Ist dieser Lobpreis deshalb Jesus zuwider? Ich denke, nein. Er geht ja auch nicht gegen die jubelnde Menge vor. Er sagt ja nicht, haut alle ab. Sondern er lässt die Menge schlichtweg die Wahrheit beschreiben. Und wenn es in Jesaja heißt, in Jesaja 45, da schwört Gott: Ich schwöre bei mir selbst und Gerechtigkeit geht aus meinem Mund. Ein Wort, bei dem es bleiben soll. Alle Knie sollen sich beugen vor mir und alle Zungen sollen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die mir widerstehen, die werden zu ihm kommen und beschämt werden. Dann wird es aufs Endgericht hingedeutet meistens. Und hier haben wir einen Vorgriff darauf. Alle Welt wird bekennen müssen, Gott ist Gott. Und ihm gehört der Lobpreis. Und ihm gebührt die Ehre. Und so mancher Versuch, wo irgendwer so mit der Tür ins Haus fällt, hey, kennst du eigentlich Jesus, kommt mir ein bisschen massiv rüber. Ich bin da eigentlich eher so der Freund von vorsichtigen Zwischentönen. Aber das ist mehr eine Sache der Persönlichkeit als des richtigen Weges. Und so mancher von euch wird wahrscheinlich sagen, red doch mal Klartext, Kerl. Sag's doch einfach, wie es ist. Also ich glaube, egal wie wir unterwegs sind, egal wie wir uns bemühen, diplomatisch vorzugehen, nach dem Motto, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, oder mehr nach dem Motto, die Wahrheit ist auch mal unangenehm, Jesus war auch mal unangenehm, was ja stimmt. Ich glaube, eines sollte immer klar sein und sollte feststehen dürfen. Es gibt keinen Zufall. Es gibt auch keine Alternative, auch Wahrheit. Es gibt keinen Weg neben Jesus. Und es gibt keinen anderen Gott als unseren, als den drei einen. Und wir nehmen Jesus nicht ernst, wenn wir beim Thema Gott ist Herr anfangen rumzulavieren. Alle Knie werden sich beugen vor ihm. Auch die, die das heute noch nicht wissen. Auch die, die das heute noch nicht wollen. Und das Bekenntnis, das hier aus dem Mund der Volksmenge kommt, stützt sich auf Psalm 118. Hosianna, hilf doch! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Das ist das Lob an Gott und an seinen Befreier. Das ist die Proklamation dieses kommenden Königs. Und die Menschen, die da dabei sind und die da jubeln und die da begeistert sind, die erkennen und sie erkennen nicht. Und sie verstehen und sie verstehen nicht. Und sie loben und sie loben nicht. Und Jesu letzte Worte am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Könnten auch andersrum für diese Szene stehen. Herr, nimm ihren Lobpreis an, denn sie loben mich, aber sie wissen nicht, was sie tun. Aber das macht die Wahrheit nicht weniger wahr. Ich finde das sehr tröstlich. Denn ich merke an manchen Ecken, meine Erkenntnis über Gott ist Stückwerk. Aber das entbindet uns nicht von der Aufgabe, ihm die Ehre zu geben, weil sie ihm zusteht und weil sich einst alle Knie vor ihm beugen werden und weil dieser Lobpreis, diese Proklamation des kommenden Königs, das ist, was Gott und was Jesus zusteht, weil es die Wahrheit ist. Die Geschichte geht weiter. Jesus ist enttäuschend. Jesus ist enttäuschend. Hier trifft wahrer Lobpreis auf eine zumindest schwer problematische Erwartungshaltung. Die Menge heuchelt ihre Begeisterung nicht. Sie ist begeistert. Sie ist begeistert von dem, was sie gesehen und gehört haben. Jesus ist der, der einen von den Toten zurückgeholt hat. Er ist der Star der Zeit. Der, auf den alle gewartet haben. Und niemand wusste, ob er ihn zu seiner Lebzeit sehen darf. Aber die Hoffnung, die war da immer. Und sie wurde stärker, wenn die Situation schwieriger wurde. Exil, wieder Exil und jetzt Besatzung durch die Römer. Und die Frage, die da ist, wo bleibt dieser Befreier Gottes? Er ist doch angekündigt. Und in jenen Tagen, da nährt sich die Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott sie nicht allein gelassen hat. Die Hoffnung, dass er kommt, machtvoll und sich durchsetzt. Jetzt muss Gott doch mal eingreifen. Jetzt wäre doch die perfekte Zeit, dass dieser Messias kommt. Und tatsächlich, da kommt er. Und er hat auch einen Ausweis von Gott mitbekommen, wie ein Dienstsiegel. Er tut Wunder. Und manche Wunder lassen sich totschweigen. Andere Wunder lassen sich anzweifeln. Und manche Wunder sind vielleicht sogar zweifelhaft. Aber dieses Wunder steht außer Zweifel. Da kam einer von den Toten zurück. Und das jetzt nicht irgendwo weit weg, nicht irgendwer, irgendwo, sondern quasi der Kerl von nebenan, Lazarus. Bethanien ist ja nicht weit weg von Jerusalem. Und die Botschaft, dass da einer von den Toten zurückkam, die hat sich wie so ein Lauffeuer verbreitet. Einer, der schon 3 Tage tot war, ja, da kannst du nicht mehr davon reden, dass der ein bisschen lang geschlafen hat, weil er viel gesoffen hatte. Und dann ist er halt doch wieder aufgewacht. Nee, der war richtig tot. Der war sowas von tot. Sicher, Jesus hat auch eine Menge andere Wunder getan. Aber Johannes macht hier was Spannendes. Der führt in seiner Erzählung der Geschehnisse alles auf dieses Wunder eng. Da waren viele Wunder, die Jesus getan hat. Und Johannes hat auch von vielen Wundern berichtet. Aber da gab es dieses eine, was herausragt. Dieses eine, was zu dieser Zeit in aller Munde war. Vielleicht, weil es so nah dran war. Und vielleicht, weil es so große Erwartung weckt. In Galiläa ist weit weg, da liefen die Menschen Jesus nach, weil er sie satt gemacht hat. Jesus war der Brot und Fisch vermehrt hat. So ein echtes, schöpferisches Wunder. Und die Menge jubelt diesem schöpferischen Versorger zu. Jesus ist der Brot und Fisch vermehrt hat. Aber dann kam so eine schwierige Passage. So eine lange Predigt, in der Jesus ganz hohe Ansprüche stellt. Und in der Jesus davon spricht, dass es darum geht, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Und um die tiefere Ebene dessen, was sich Jesus wünscht und was er tut. Um die Wahrheit hinter der Erfahrung. Ums Kauen und ums Verdauen. Und irgendwie ums Dranbleiben. Und ums Dinge anders machen. Und um Beziehung. Und Jesus, der spricht von total schwierigen Dingen. Und dass es nicht um ein leichtes Leben geht. Und nicht um Sattwerden. Sondern um ein an ihm Dranbleiben und um ein versprochenes Leben in Ewigkeit. Und manchmal wäre da so ein bisschen Unmittelbarkeit in dieser Botschaft schön gewesen. Ich meine, das Wunder hat ja auch diese Sprache gesprochen. Lieber der Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ganz viele gehen. Und in Judäa laufen die Menschen ihm nach, weil sie einen Teil seiner messianischen Größe sehen können. Auf seinen Befehl hin und durch Gott ausgeführt, kommt einer von den Toten zurück. Das ist es. Davon wollen sie mehr sehen. Dieses Wunder ist größer als irgendwas, was irgendwer sonst tun könnte. Und Johannes bezeichnet dieses Wunder nicht ohne Grund als Zeichen. Alle warten doch auf diesen Messias. Und der Psalm, den sie bei seinem Einzug skandieren, den sie rufen, den sie zitieren, der ist längst so etwas wie eine Erwartungshymne geworden für den zu erwarteten Messias. Hosianna, hilf doch. Gelobt, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und sie wissen genau, was jetzt zu passieren hat. Weil sie haben es 1000 Mal durchgespielt. Sowohl individuell als auch als Volk. Besprochen, erhofft, erbeten, herbeigesehnt, herbeigelitten. Das ist ein anderes Erwarten, als zu sagen, schade, dass es heute Nachmittag keinen Kaffee gibt. Das ist ein anderes Erwarten, als zu sagen, wäre nett, wenn die Corona-Auflagen mal wieder zu Ende gehen. Hier sind Menschen, die seit Generationen mit einer Erwartungshaltung an Gott rantreten. Auf das, was da kommt. Und schließlich haben sie ein Wunder gesehen. Und es hat ihren Appetit geweckt. Und ich glaube, Erwartungen gehören so grundlegend zum Glauben. Und ich fürchte, dass ein Glaube, der nichts mehr erwartet, ist wie ein auf Grund gelaufenes Schiff. Ja, lustig. Ich weiß, die Woche ist ein Schiff auf Grund gelaufen. Ich habe meine Predigt davor geschrieben. Das ist schön verpackte Hoffnungslosigkeit. Wie schmerzhaft ist es zu sehen, dass ein Mensch in einem Lebensbereich aufgegeben hat und nichts mehr erwartet. Und das jetzt nicht so allgemein dahergesprochen, sondern durchaus konkret. Es gibt ja Menschen, die in manchen Bereichen aufgehört haben, Erwartungen zu stellen. So, aus enttäuschten Erwartungen gehe ich keine Bindungen mehr ein. Keine Freundschaften. Ich kann das nicht. Ja. Oder die sich nicht mehr an neue Projekte heranwagen. Die nicht mehr wagen, Neues auszuprobieren. Und dann gibt es auch das Gegenteil. Leute, die mit völlig überzogenen Erwartungen kommen. Ja, der Klassiker wäre Erwartungen, die Hollywood entspringen. So zum Beispiel, dass eine Hochzeit ein Happy End sein muss. Ich fürchte, diese Leute sind überrascht, wenn sie am nächsten Morgen nach ihrer Hochzeit aufwachen und feststellen, dass hier gerade erst etwas begonnen hat, für das es in Hollywood kein Skript gibt. Und hätten diese Menschen recht gehabt, dann hätten sie uns um 2 Dinge gebracht, nämlich um die Gefahr, dass eine echte Beziehung Arbeit ist und Anstrengung und Einschränkung und manchmal Verzicht und Kommunikation. Und um die Erfahrung, dass eine Hochzeit nicht der Hochpunkt ist, sondern dass es die Ehe ist. Der Alltag, den wir miteinander leben dürfen. Dass Freundschaft nicht in dem Moment am besten ist, in dem wir bei Facebook auf "Ja, ich will mit dir befreundet sein" klicken. Sondern dass Freundschaft was ist, dessen Wert mit den Jahren, mit den ehrlichen Worten und mit dem tiefen Verständnis füreinander wächst. Und manche Erfahrungen hätten wir vielleicht nie gemacht, wenn wir es uns nicht trauen würden, uns aus unserer Komfortzone herauszubewegen und auch was zu erwarten. Und ich glaube, das ist mit unserer Gottesbeziehung gar nicht anders. Es geht nicht ohne Erwartungen, aber Erwartungen können immer enttäuscht werden. Das ist mit manchen Dingen im Leben so. Mit ihnen zu leben ist gefährlich. Ohne sie lebt sich's aber gar nicht. Die Menge hier, die erwartet eine Menge von Jesus. Und er enttäuscht sie mit Größerem. Die Menge erwartet eine Menge von Jesus und er enttäuscht sie mit Größerem. Das verstehen die aber noch nicht. Ich habe heute Morgen an dieser Passage, wollte ich noch ein bisschen basteln, wollte ich noch 3 Sätze einfügen. Ich bin mit Lia aufgestanden, das heißt, die war fröhlich neben mir am Spielen. Und ich habe mich dann aufs Sofa zurückgezogen und wollte nochmal über meine Predigt drüber lesen. Und dachte, da fügst du jetzt noch kurz 3 Sätze handschriftlich ein. Ich muss es jetzt freimachen, ich habe sie nicht eingefügt. Weil meine Tochter dann nämlich beschlossen hat, sie weiß gar nicht, warum der Papa schon wieder auf dem Sofa sitzt, der könnte doch mit ihr spielen. Das heißt, in dem Moment, wo ich an diesem Punkt angekommen war und meinen Stift gezückt habe, hat es dann plötzlich neben mir angefangen zu quäken. Und ich dachte mir, klar, es ist noch nicht Teil ihrer Erfahrungswelt, dass es Dinge gibt, die in diesem Moment vielleicht irgendwie dran oder wichtiger sein könnten, als dass ihr Papa mit ihr spielt. Und dasselbe beobachte ich, wenn Claudi weggeht. Da bricht bei unserer Tochter eine Welt zusammen. Ganz selbstverständlich. Die Mama ist weg. In dieser Erfahrung stecken zwei Dinge drin. Erstens, dass ich noch nicht weiß, dass die Mama zurückkommt. Diese Erfahrung hat sie noch nicht gemacht. Und zweitens könnte sie, wenn sie das schon reflektieren könnte, daraus lernen, dass Mama und sie nicht identisch sind. Dass die Liebe der Mama nicht davon abhängt, dass die Mama sie die ganze Zeit auf dem Arm hat. Und dass sie anfangen darf, die Welt auch selbstständig zu entdecken. Nicht nur vom Arm von der Mama aus. Die Menge hier, die erwartet eine Menge von Jesus. Und Jesus enttäuscht sie mit Größerem. Aber das verstehen sie noch nicht. Und Enttäuschung ist ein erstaunliches Ding. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Enttäuschungen in unserem Sprachgebrauch immer negativ belegt sind? Das ist eigentlich völlig bekloppt, oder? Was ist denn eine Enttäuschung? Wer Erwartungen hat, kann enttäuscht werden. Das kann zwei Gründe haben. Unser Gegenüber wird unseren Erwartungen nicht gerecht. Oder unser Gegenüber wird unseren Erwartungen nicht gerecht. Das heißt, in jeder Enttäuschung habe ich auch zwei Stellschrauben. Ich kann grantig auf den anderen sein, für das, was er getan hat oder nicht getan hat. Oder ich kann schauen, wo ich mein Bild von ihm verändern muss. Erwartungen führen zu Enttäuschungen. Und Enttäuschungen sind eigentlich die Korrektur einer falschen Sicht. Wir benutzen das sprachlich oft genug anders, ich weiß. Aber eigentlich ist eine Enttäuschung das Richtigstellen da, wo wir mit unserer Sicht falsch liegen. Und was erwartet die Menge hier? Die Menge, die jubelt. Und sie erwartet einen König. Soweit richtig. Aber sie erwartet einen König, der kommt und sie von den Römern befreit. Und zwar so, wie sie sich das vorstellen. Einen starken, einen unbeugsamen Herrscher. Brutal und durchsetzungsstark. Arme hoch, wer hätte gerne so einen König? So einen Gott? Brutal und durchsetzungsstark. Ja, das ist okay, solange brutal und durchsetzungsstark andere betrifft, gell? Und dann kommt Jesus. Und er kommt auf einem Esel. Ja, Esel. Ja, der coole Gott. Ja, das ist wie so ein Kerl in Lederklamotten, der auf seinen kleinen Roller steigt. Oder noch besser, so ein Mofa. Und so denkst, echt jetzt? Gott kommt auf einem Esel. Ja, der präsentiert seine schwache Seite. Er macht sich angreifbar und verletzbar. Und dieses unglaublich Interessante an dieser ganzen Szene, ich habe diesen Esel meiner Tochter geklaut, er hat das sogar vorangekündigt. Er hat im Voraus schon gesagt, Leute, wenn ihr genau hinschaut, ja, ich komme nicht als der fette Macker mit Harley. Ich komme auf diesen Moped. Ja, ich suche mir diesen Esel. Es steht in Zacharja 9,9, aber noch nicht mal seine Jünger blicken's bis zu diesem Moment. Zu verrückt ist die Wahrheit. Und manchmal gibt es Dinge, die wissen wir, und wissen sie doch nicht. Und die verstehen wir und verstehen sie doch nicht. Und es braucht die Enttäuschung in diesem Moment. Es braucht das Aufdecken eines falschen Bildes, um das größere Geschenk zu verstehen. Dass es nicht um einen brutalen Gott geht, sondern um einen, der seinen Geschöpfen in Nähe begegnet. Nicht um einen Triumphalen, der über Leichen geht, sondern um einen, dem ein junger Esel als Reittier taugt. Nicht um einen fernen Gott, sondern um einen, der seinen Geschöpfen in Niedrigkeit ganz nahe kommt. Ein Herrscher, dessen Reich nicht von dieser Welt ist und der Freiheit ganz anders definiert als keiner sagt mir, was ich zu tun habe, auch nicht die Römer. Gott enttäuscht seine Geschöpfe in der größten Enttäuschungsaktion aller Zeiten. Er wird Mensch, um ihnen zu zeigen, wie er ist, um mit falschen Bildern, falschen Vorstellungen und Erwartungen aufzuräumen. Und das tut er an manchen Stellen ganz direkt und ganz schmerzhaft. So ist es manchmal mit Enttäuschungen. Und an manchen Stellen tut er das eigentlich ganz subtil und vorsichtig. Und wenn er hier auf einem Esel kommt, dann bereitet er die jubelnde Menge auf das vor, was kommt. Und sagt, Leute, passt auf. Ja? Ihr legt euch mit euren Vorstellungen nochmal auf die Nase. Aber das ist nicht böse gemeint. Das ist okay. Das gehört auch dazu. Oft tut Gott das vorangekündigt. Aber nicht immer können wir seine Vorankündigung verstehen, fürchte ich. Deshalb mein Tipp an mich und an euch. Erwarte etwas von Gott und sprich mit ihm darüber. Weil wir können nur dann von Gott enttäuscht werden, wenn wir auch etwas von ihm erwarten. Jetzt haben wir an dieser Stelle dieser jubelnden Menge gegenüber einen wahnsinnigen Vorteil, der uns schon wieder in so ein kleines Stückchen Hybris reintreiben könnte. Wir erwarten ja überhaupt keinen Herrscher mehr, der kommt und mit Gewalt die Juden von der römischen Besatzungsmacht befreit. Über den Punkt sind wir raus. Aber vielleicht haben wir dann an anderer Stelle manchmal Erwartungen an Jesus, die problematisch oder falsch sind. Dass er mich jetzt doch endlich mal aus dieser Zwickmühle befreien müsste. Dass er jetzt doch endlich mal zu Person XY Klartext reden sollte. Und dass er ihr doch mal alles vorhalten könnte, was ich dieser Person gerne mal vorhalten würde. Oder dass er jetzt endlich halt. Oder dass er mich jetzt endlich mutiger macht oder klüger. Wäre mal cool. Die Menge hier, die spricht große Hoffnungen an Jesus sehr offen aus. Das muss ich ihnen einfach mal zugute halten. Das ist stark und das ist mutig. Und er wartet nur darauf, sie zu enttäuschen. Um ihnen zu zeigen, wie er wirklich ist. Nicht um sie zu verletzen, sondern um zu tun und um zu lassen und um sich darin als Gott und als König zu erweisen. Und ich weiß, enttäuschte Erwartungen kosten Kraft. Aber sie enthalten auch eine Verheißung. Wenn Jesus hier nicht als politischer König kommt und nicht so, wie die Menge es erwartet hat, wenn er hier nicht nach ihrer Pfeife tanzt, dann kommt er nur, weil er einen viel größeren Auftrag hat, nämlich den, die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Was für ein König wäre das, wenn er der König wäre, den die Menge sich gerade wünscht? Und was für ein König wäre der an dem nächsten Tag? Wenn Jesus nicht die Römer blutig niederkämpft, dann nur, weil er einen viel größeren und viel wichtigeren und genauso blutigen Kampf zu kämpfen hat, um sein Volk zu befreien. Welche Erwartungen enttäuscht Gott? Ich glaube, Gott enttäuscht falsche Erwartungen. Und das ist gut so, weil jedes Stückchen, wo eine falsche Erwartung enttäuscht wird, mir die Möglichkeit gibt, ein Stückchen zu wachsen und erwachsen zu werden. Und ich glaube, das ist im Glauben nicht anders. Und wenn ich mein Gebetsleben mal so ein bisschen bespiegel, dann beinhaltet so manches Gebet von mir ein gut verstecktes "Mein Reich komme". Aber darum geht es Jesus nicht. Und darum geht es mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht. Und deshalb ist es gut, beten zu können, dein Reich komme. Weil es diesen Jesus nicht um Macht, Erweis und Gloria geht. Und sie stehen ihm trotzdem zu. Und die Menge jubelt ihm zu und sie erkennt ihn als König. Und sie erkennen doch nicht. Aber ihm geht es um die Wahrheit hinter dieser Fankurve. Um ein Leben an seiner Seite. Und ich glaube, Erwartungen sind nötig. Und wir dürfen ihn auch ruhig auch darauf verhaften und fragen, warum. Und manchmal kriegen wir sogar eine Antwort. Es geht um Erwartungen und Erfüllungen und Enttäuschungen. Weil es Gott wichtig ist, kein Wunschautomat für uns zu sein, sondern König. Weil es nicht darum geht, ein nettes Leben zu leben, sondern ihn kennen und lieben und verstehen zu lernen. Amen.